Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Wenn wir nicht für etwas stehen, werden wir in allem fallen. Ein Zitat der Schauspielerin Irene Dunne. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Was ist das? Wer ist Irene Dunne?
Ist das nicht unglaublich? Irene Dunne? Ich muss nämlich auch nachgucken, wer Irene Dunne ist. 1898 bis 1990. Große Hollywood-Schauspielerin, die ihre großen Zeiten in den 30ern hatte. Bis in die 50er hat sie gespielt. War fünfmal nominiert als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar. Hat nie einen gekriegt. Und hat dann so in den 50er Jahren beschlossen, sie macht nochmal was ganz anderes und hat angefangen, sich intensiv für Organisationen zu engagieren. Also Krebsforschung war ein großes Thema, Herzerkrankungsforschung war ein großes Thema. Dann wurde sie von Eisenhower zur UNO-Sonderbeauftragten der USA beauftragt. Und ich wusste das alles wirklich nicht. Also ich glaube, wieder so eine vergessene Frauenbiografie, die es, glaube ich, wert ist, in Erinnerung zu rufen. Beziehungsweise sich damit zu beschäftigen. Ich habe auch keine Ahnung, in was für einem Kontext sie dieses schöne Zitat gesagt hat. Aber ich finde es sehr inspirierend.
Ne? Ja, also ich finde die Zitate, die du bringst, immer sehr inspirierend. Und eigentlich habe ich, währenddem du geredet hast, gedacht, wir sollten nicht mehr vergessene Frauen sagen, sondern quasi die Frauenstimmen, die unterdrückt wurden.
Oder ignorierte. So.
Ja, unterdrückt. Irgendwas. Also, aber komm, Medias in Res, was ist passiert? Wir haben einander schon länger nicht gehört. Wir hatten einmal eine technische Panne, leider mit einer wunderbaren Folge. Aber diese Folge wird sicher ebenso wunderbar. Erzähl, was passiert ist am 1.11.2024.
Am 1.11.2024, man könnte es eigentlich unter Good News packen. Am 1.11.2024 fanden auf der ganzen Welt, von Sydney bis Bern, von London bis Tokio und auch in Berlin, Demonstrationen von tollen, tollen, engagierten Frauen und auch tollen, tollen, engagierten Männern statt. Gegen das deutsche sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, was am 1.11. in Kraft getreten ist. Muss man sich mal geben, ne? Ein deutsches Gesetz tritt in Kraft und vor den deutschen Botschaften weltweit versammeln sich Feministinnen und Feministen, aber natürlich die Frauen in großer Mehrzahl, um dagegen zu protestieren und auch um ihre Solidarität mit den deutschen Frauen mit den Deutschen insgesamt auszudrücken.
Und mit den deutschen demokratischen Verfassungen und dem Gleichstellungsgebot, das durch das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz ja durchkreuzt wurde. Ich fand es auch fantastisch. J.K. Rowling hat einen extra Post gemacht zum Protest gegen das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Umso erschütternder, dass die deutschsprachigen Medien darüber überhaupt nicht berichtet haben oder nur am Rande.
Ja. Nee, überhaupt nicht am Rande. Also inzwischen habe ich es ein bisschen verdaut, aber ich war schon auch sehr, sehr, sehr betroffen. Muss man sich mal vorstellen, vor dem Bundeskanzleramt haben sich an diesem 1.11., was in Berlin kein Feiertag war, ne? Also die Berlinerinnen haben hier für Urlaub eingereicht, Wir uns getroffen, es haben sich ungefähr 300 Leute mittags um 12 vom Bundeskanzleramt eingefunden. Es gab ungefähr 10 Rednerinnen, dazu gehörte auch ich. Ich habe die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz vorgetragen. Aber neben mir waren so Größen wie Helen Joyce, ne, die große Journalistin, die den Bestseller hatte mit ihrem Sachbuch Trans. Wie lautet der Untertitel? When Ideology Meets Reality. Was ein irre lohnendes Buch ist übrigens, sehr zu empfehlen. Sie war da, hat gesprochen, Monika Barz war da, Gunda Schumann, ne? Beth Jackson, die Begründerin der LGB Alliance, also der lesbisch-schwulen Allianz, ne? Das kann man schon fast sagen, des Weltverbandes. Deutschland hat auch einen Ableger. Marie-Louise Vollbrecht natürlich war auch da. Ja, wir standen in der Kälte und haben gemeinsam mit 300 Menschen gegen dieses Gesetz protestiert, was Folgen haben wird für Frauen, für Mädchen, ja, für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie. Wir haben oft darüber gesprochen, ne?
Wobei ich finde schon, weil wir sicher jetzt immer wieder neue Hörerinnen auch haben, wärst du so liebenswürdig, ganz kurz nochmal die Kritikpunkte an einem Gesetz zusammenzufassen, das so wunderbar klingt wie Selbstbestimmung. Also Isabel Rohner und Regula Stempfli sind gegen Selbstbestimmung. Was sind denn das für Tanten?
Genau das war das Thema meiner Rede. Als hättest du sie gelesen, was du de facto nicht hast. Aber genau das war es. Ich habe in meiner Rede davon berichtet, dass vor kurzem eine junge, engagierte Frau auf mich zugekommen ist und gemeint hat, ey, ich habe es nicht verstanden. Sie engagieren sich gegen das Selbstbestimmungsgesetz. Was haben Sie denn gerade als Feministin gegen Selbstbestimmung? Und ich habe ihr dann erläutert, dass es überhaupt nicht um Selbstbestimmung geht bei diesem Gesetz, sondern tatsächlich, dass es ein Fremdbestimmungsgesetz ist und ein guter Name uns alle nicht davon abhalten sollte, ja, Gesetze auch zu lesen. Und unsere Kritik, meine Kritik, die ich vorgebracht habe, ist, dieses sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, das widerspricht in mehreren Punkten unserem Grundgesetz. Wir feiern ja dieses Jahr gerade 75 Jahre Grundgesetz. Habe zwei Punkte herausgearbeitet. Das eine ist, es widerspricht dem geltenden Artikel 3 unseres Grundgesetzes. Männer und Frauen sind gleichberechtigt und der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung. Dieser Artikel geht von einer biologischen Definition von Geschlecht aus. Und jetzt kommt ein Gesetz, was Geschlecht nicht mehr biologisch definiert, sondern als Sprechakt.
Ja.
Und das ist eben der Punkt. In diesem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz geht es nicht um Transmenschen. Dann hätte man ein Gesetz gemacht, was sich an Transmenschen wendet, sondern es gibt eben allen Menschen, die müssen auch keine deutschen Staatsbürgerinnen und Bürger sein übrigens, das Recht, einmal im Jahr auf dem Standesamt zu sagen, ach übrigens, ich möchte meinen Vornamen ändern und meinen Geschlechtseintrag jetzt auch ändern in männlich, whatever. Die meisten werden sie eben in weiblich ändern. Ne? Das ist ein Grundproblem. Und damit haben wir plötzlich eine Doppeldefinition von Geschlecht. Es ist eine Gesetz, definiert es biologisch, das andere Sprechakt, Gefühl. Ne? Keine materielle Realität dahinter. Und das steht im Widerspruch. Und das ist natürlich ein Problem, zumal das Grundgesetz ja einen Verfassungsauftrag formuliert, nämlich die Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu fördern. Und der zweite Artikel, es gibt noch mehrere, es gibt Gutachten, die das noch ein bisschen deutlicher und auch ausführlicher ausgeführt haben, aber mein Artikel, den ich immer wieder anmerke, ist Artikel 5. Das ist der Artikel, der die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit für uns garantiert. Und es ist eben tatsächlich so, dass dieses sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, lest es einfach alle mal selber durch, in Paragraph 13 ein sogenanntes Offenbarungsverbot vorsieht, was es uns allen verbietet unter Androhung einer Strafe von bis zu 10.000 Euro, das Geschlecht einer Person, das frühere Geschlecht, zu offenbaren. Jetzt muss man keine Linguistin.
Ja, anzusprechen.
Zu thematisieren. Ja. Ne? Und jetzt muss man keine Linguistin sein, um darauf zu kommen, offenbaren? Offenbaren kann man rein sprachlich nur die Wahrheit. Ne? Also tatsächlich darf man die Wahrheit da nicht sagen.
Ja.
Und das ist ein extremer Eingriff in die Meinungsfreiheit.
Ja, es ist eigentlich ein Orwell-Gesetz und es ist ein totalitäres Gesetz, gerade wegen diesem Sprechakt, den übrigens Isabella Runner und Regula Stempfli in der die Podcastin vor 3 Jahren entwickelt haben und jetzt einfach alle übernehmen, ohne sich daran zu erinnern, dass die Podcastin den Vorgang, den ideologischen Vorgang mittels Sprache Menschen zu bezeichnen, ein klassisches Biopolitikum ist, auch der Gegenwart, das zusammenhängt zum Beispiel mit der Digitalisierung und das nach Hannah Arendt, wenn du die Geschichte auslöscht, also wenn du Geschichte nur noch in bestimmten Formeln benennen darfst, dass das eindeutig nur in totalitären Systemen stattfindet. Also die Kommunisten, die Stalinisten sind ganz weit vorne darin, in der Taktik gewisse historische Vorgänge auszulöschen. Oder die Volksrepublik China, die sogar ihre Schriftzeichen verändert, wenn es darum geht, die nicht genehmen politischen Begriffe auszulöschen. Davon hat zum Beispiel Ai Weiwei, der zwar ein ganz übler Antisemit ist, aber vor Jahren noch wirklich ein wichtiger Künstler, auch als Protestkünstler gegen die Volksrepublik China, der hat ja mit Schriftzeichen eben gezeigt, also wie du mit Sprechakten, mit Schriftzeichen ideologische, also die Menschen etikettieren kannst, damit du sie nachher entsorgen kannst. Und das mit dem Offenbarungsverbot, das ist großartig von dir, Isabel Runer, das so auf den Punkt gebracht zu haben.
Ist ganz es ist wichtig. Auch, ja, es ist ganz wichtig und auch der Punkt Pressefreiheit. Was ist denn, wird unsere Presse gezwungen, von einer Vergewaltigerin zu sprechen zukünftig, wenn es der Fall ist, dass ein Vergewaltiger im Gefängnis beschließt, oh, ich melde mich um. Aha. Ich melde mich zur Frau. Und das ist ein Riesenproblem, abgesehen davon, ne, dass du dann Gewaltstatistiken, alles, worauf eigentlich unser Artikel 3 Grundgesetz baut, um eine Gleichberechtigung tatsächlich auch zu realisieren, all die Statistiken, die kannst du in die Tonne kloppen, wenn nicht mehr klar ist, was eigentlich gezählt wird.
Ne? Du verhöhnst so auch die Opfer.
Ja.
Also wirklich die Vergewaltigten, du verhöhnst sie, indem du sie zwingst, vor Gericht in einer fiktiven Person zu sprechen, obwohl die reale Person massivste sexuelle Gewalt gegen einen angewandt hat. Nein, es ist unterirdisch.
Es ist unterirdisch. Und weißt du, es ist schon krass, wir haben diese weltweite Solidarität mit den deutschen Frauen und berichtet haben wirklich ausgewogen und auch bemüht um Perspektivenreichtum die Welt. Mhm. Emma natürlich war auch vor Ort, aber die ganzen Öffentlich-Rechtlichen, die haben nicht berichtet, beziehungsweise, das ist auch meine Schrumpelgurke des Monats, ZDF Heute Journal hat berichtet, das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz tritt in Kraft, das haben ja viele aufgegriffen und alle Jubel und Heiterteil und überhaupt keine Probleme, ne? Und die hatten dann ein Experten in Anführungszeichen geladen, wo man sich schon fragt, ey, euer Hauptstadtstudio ist einfach 300 Meter neben dem Bundeskanzleramt. Es wäre ein leichtes gewesen, irgendeine dieser Rednerinnen zu fragen, muss ja nicht ich sein, ne? Aber irgendeine zu fragen oder eine zu fragen, die Ahnung hat. Stattdessen haben die einen 24-jährigen Influencer eingeladen, der schon mal für die Grünen als Sachverständiger im Bundestag war, in einem Ausschuss und sich da auf Judith Butler bezogen hat in seinen Ausführungen. Wo du wirklich, also das hat mich dann tatsächlich beleidigt und ich möchte hier auf das großartige Netzwerk Frauenaktion München hinweisen. Tolle Feministinnen, die das zum Anlass genommen haben, dem Redaktionsleiter einen brillanten offenen Brief zu schreiben. Den verlinken wir nachher auch, weil das wirklich unfassbar, das ist Hohn, das ist so ärgerlich. Und dieser Jüngling hat sich wirklich erdreistet, in seinem, er hatte über 5 Minuten Zeit, sich auszulassen, zu sagen, ja, es gäbe ein paar Proteste, aber die wären alle finanziert von Russland. Ja. Das ist echt irre. Ne? Ja.
Ideologisch auszubreiten, das sind Fake News, das sind Lügen. Es ist auch journalistisch extrem schlecht gemacht. Ich war 20 Jahre Leiterin der Politik und der Außenpolitik am Medienausbildungszentrum. Das geht nicht an, dass ein öffentlich-rechtliches Medium einen derartigen Beitrag bringt, was sie immer mehr und mehr tun. Es gibt nicht 2 Quellen, es gibt keine Kritik, es gibt keine wirkliche Auseinandersetzung mit der Wirkung des Gesetzes, sondern irgendein dahergelaufener grüner Ideologe kann Frauen mal als von Russland bezahlte Nazischlampen bezeichnen am öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Ja, und weißt du, was
geht
er
gar nicht,
also, geht, mit also, seinen 24 nicht, Jahren ja. beruflich gemacht hat? Er war Moderator. Für
ZDF?
Den, ja, für den Jugend, für, den, für dieses Jugendprogramm Funk, über das haben wir auch schon berichtet. Ja. Und dann sagt, ey, das müsst ihr das auch darlegen, transparent. Ne? Also die haben ihn eingeführt und er hat auch so getan, als wäre er ein Forscher, was er definitiv nicht ist, mit seinem abgebrochenen Abi. Und es ist wirklich, es ist schon Hohn. Es ist wirklich, wirklich Hohn.
Ja, das bringt mich wirklich einfach zum völligen Realitätsverlust der sogenannten Legacy-Media. So werden die sogenannten Mainstream-Medien, finde ich auch ein fürchterlicher Begriff, aber so werden die genannt in den USA oder der Legacy-Media. New York Times, dann hast du CNN, dann hast du NBC und so weiter und so fort. Also die großen Medienkisten, Medienunternehmen, die unglaublich viele Pulitzerpreise für Recherchen und Investigationsjournalismus gewonnen haben, die aber seit der ersten Wahl von Donald Trump 2016, wie ich es auch im Trumpism, ein Phänomen verändert die Welt, damit begonnen haben, die qualitätsjournalistischen Standards zugunsten eines Aktionsjournalismus, also Advocacy Journalism heißt es neudeutsch, also eines Advokatinnenjournalismus einfach aufzugeben. Mm. Und was im Vorfeld, also was bei uns im Vorfeld in Deutschland gelebt wurde in Bezug auf das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz und grundsätzlich auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gerade unter Jan Böhmermann, was da mit einer Ideologieschleuder über uns wirklich braun verschmiert wurde, das war in den USA noch viel stärker. Also die Legacy-Media haben sich, alle Legacy-Media, alle Polling-Station, wie 2016 auf Hillary Clinton damals und diesmal auf Kamala Harris eingeschossen. Und zwar mit zum Teil völlig absurden Erneuerungsfantasien. Es war wie eine neue Religion. Kamala Harris wurde wie die Erlöserin für die USA dargestellt. Wir haben das in Deutschland, der Schweiz und Österreich, so dass alle meine Freunde und Freundinnen ohne Ausnahme, außer hier im Kreise der die Podcastin und der engagierten Frauen, mit Kamala Harris-Fähnchen rumschwingen. Und nach der Landslide-Wahl von Donald Trump am Mittwoch, dem 6. November, alle wie geprügelte, total deprimierte Menschen rumliefen und 1933 an die Wand schmierten, so wie unsere sogenannten Legacy Media. Und das ist eine, und das zeugt von einer totalitären Verkennung der Realität. Wir sagen hier in der Die Podcastin seit Jahren und wir führen das theoretisch, also wir führen es praktisch aus, wie groß der Graben zwischen Fiktion und Wirklichkeit geworden ist. Diese Ideologieschleuder, also Religion ist ersetzt worden durch millionenfach automatisch repetierter Codes zugunsten einer sogenannten Vogue-Ideologie. Also die Idee, dass Menschen keine Körper haben, sondern je nach Sprechakten und Etiketten einfach so fröhlich hüpf, hüpf in der westlichen Demokratie sich verwirklichen sollen, in einer westlichen Demokratie, die ebenso von dieser Legacy-Media-Schleuder eigentlich das schlechteste aller Systeme ist, weil es kapitalistisch ist, weil es westlich ist, weil es mehrheitlich weiß ist und eigentlich auf einer absolut abscheulichen Kolonialgeschichte beruht, keinen Fortschritt kennt und dass wir doch alle nach Afghanistan schauen sollten, wo doch die Verhältnisse so authentisch seien.
Ja, also, weil sich die Frauen als Frauen identifizieren und deswegen keinen Zugang zur Bildung haben. Ich mag übrigens deine Stimme, wenn du ironisch sprichst. Ich finde das hinreißend.
Das ist wie die Bühne. Aber wie hast du die Wahl von Donald Trump? Und ich sage nur einen Satz, möchte ich sagen.
Gerne.
Ich bin wahnsinnig froh. Ich habe schon im Vorfeld immer gesagt, es muss unbedingt entweder einen Landslide-Sieg für Donald Trump geben oder einen Landslide-Sieg für Kamala Harris. Ich bin so froh, ist es kein knappes Ergebnis.
Ja.
Weil das hätte den Westen und das Land wirklich an den Rand eines Bürgerkriegs gestoßen. Und mit diesem überwältigenden Mehr von aller Swing States für Donald Trump und vor allem aller sogenannten Minderheiten, die ja eigentlich automatisch hätten für Kamala Harris stimmen müssen, wie die Frauen, die Hispanics und die Schwarzen. Also dass dieser Landslide, Sieg von Donald Trump wirklich etwas genau diese den Graben zwischen der Legacy-Media, dieser Fiktion, dieser Ideologie, dieser herrschenden Ideologie in Kulturwissenschaft und den Medien und der realen Welt von Menschen zeigt. Und das ist sehr spannend, da zu verharren und zu überlegen, was da passiert ist. Wie hast du das erlebt?
Und der Parallelismus ist echt super, den du da herausgearbeitet hast. Wie beim sogenannten Selbstbestimmungsgesetz haben die Medien eben nicht darüber berichtet, was ist, ne?
Ja.
Und wie die Situation ist und was die Folgenabschätzung ist, sondern was sie sehen wollen. Ne?
Was die Realpolitik ist, was beschäftigt Amerikanerinnen und Amerikaner? Das waren die Inflation, die Migration und jetzt, Isabel Rohner mit dem Vogue.
Ja, ich habe damit nichts zu tun. Nein, aber ich sage dazu gerne was. Also,
nein, aber weil du so klug schon bei den EU-Wahlen das gebracht hast, dass es um das geht.
Ich beantworte erst deine Frage.
Tabellen,
also
ja, genau.
Hätte ich wetten müssen, hätte ich auf Trump gewettet.
Wow. Ja.
Ich glaube nicht so eindeutig, ne? Aber ich hätte gesagt, er gewinnt. Habe ich das vorher gesagt? Nein, weil ich fühlte mich sehr alleine mit dieser Einschätzung, wenn ich so Zeitung gelesen habe oder Fernsehen geguckt habe. Und am nächsten Tag kamen ganz viele Leute auf mich zu und meinten, oh Gott, wieso hat der denn jetzt gewonnen und so. Und ich habe gesagt, ehrlich gesagt, ich hätte darauf gewettet. Und die waren alle völlig erstaunt. Völlig erstaunt. Und wie oft ich gehört habe, das ist furchtbar, das ist ein Faschist, habe ich echt häufig gehört, weil das in den Medien häufig kam, wo ich mich frage, wie definiert ihr denn Faschist? Jetzt, ich glaube persönlich, das ist jetzt nicht unbedingt ein sympathischer Mensch und ehrlich gesagt.
Nein, ne? Natürlich
nicht. Aber es geht jetzt auch nicht, ich klatsche jetzt auch nicht, dass er jetzt Präsident ist, aber ehrlich gesagt, ich verstehe es, warum viele, viele Menschen für Donald Trump gewählt haben, gestimmt haben. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt und recherchiert, gibt es denn eigentlich schon Wahlanalysen? Also in Deutschland, wenn man es zusammenfasst, sagten die Medien, die Leute sind zu dumm.
Genau.
Was ich unfassbar finde.
Das unterirdisch, genau. Also das unfassbar. Argument war, die Amis sind viel zu blöd, sie sind eher faschistoid und dann die Männer, die linken Männer, haben alle gesagt, ja, in Zeiten der Krise wollen halt alle einen starken Mann. Völliger Wahnsinn.
Völliger Wahnsinn.
Völlige Fehlanalyse.
Also ich habe geguckt, gibt es denn Analysen? Hat irgendwer, irgendein Institut, es gibt doch so viele davon, sich die Mühe gemacht, zu gucken, was hat Wahlentscheidungen beeinflusst? Jetzt haben wir aber in Amerika, und ich werde nicht müde, das zu wiederholen, ein System mit zwei Parteien. Das heißt, ich würde mal sagen, 80%, vielleicht siehst du es noch ein bisschen an, aber 80% der Wählerinnen und Wähler wählen immer dasselbe. Also es sind keine, die Wechselwähler sind vielleicht 20%, würde ich mal sagen. Würdest du das auch so sagen?
Ja, also ich würde bei diesen Wahlen tatsächlich die Wechselwählerinnen höher einschätzen.
Ja, wahrscheinlich waren sie es auch bei diesem.
Ja,
bei diesem.
So
aber
ein,
üblicherweise
so
war so, dass, ja, ne, ungefähr.
Ist ein guter Richtwert, ja. Also 80-20 oder 80-25, ja.
So, und definitiv. Jetzt komme ich mit einer Quelle, die alle erstaunt. Die Demokraten haben nämlich sowas wie so ein Meinungsumfrage-Ding extra für den Wahlkampf ins Leben gerufen. Die nennen sich Blueprint, also Blue,
yes,
wie die Demokraten.
Genau.
Also ich würde mal sagen, wenn ich die zitiere, bin ich jetzt aus der Gefahr raus, als Faschistoid oder Nazi oder rechtsextrem geframed zu werden. Ja? Das ist also das Institut der Demokraten. Mhm. Die haben eine repräsentative Studie gemacht. Die weisen auch aus, wie viele Leute sie befragt haben und dass sie auf Repräsentanz geachtet haben und kamen darauf, okay, es gab drei Gründe, also ihre Untersuchungsfrage war, warum haben sie nicht für Kamala Harris gestimmt?
Ja.
Und kamen auf drei Gründe, du hast sie genannt, Inflation erstens, zweitens illegale Migration und drittens weltfremde Identitätspolitik. Und dann haben sie geguckt, wie ist es mit den Wechselwählern?
Mhm.
Und sind drauf gekommen, die weltfremde Identitätspolitik, Klammer, Männer im Frauensport, Jungs im Mädchensport, Männer in Frauengefängnissen, Klammer zu, war Grund Nummer eins von bisherigen demokratisch Wählenden,
ja,
ist immer blöd, ne? Wir haben in Deutschland dieses Problem
Wähler
mit dem Wording,
ja.
Wählerinnen, Wähler der Demokraten, um für Trump zu wählen.
Genau.
Und ehrlich, das sollten sich Deutschland, Australien und Kanada, die alle 2025 wählen, wirklich, wirklich anschauen. Und nicht nur anschauen, sondern verstehen, weil,
aha,
das wird da auch sein.
Hinter die Ohren schreiben. Also wir haben das schon analysiert. Was heißt das jetzt für, also was bedeutet das, wenn Wechselwählerinnen und Wechselwähler sich für eine total andere Partei und sogar ausgerechnet für einen Donald Trump und seine radikalen Republikaner entscheiden, was bedeutet das im Hinblick auf die sogenannte radikale Identitätspolitik? Das heißt, vor allem auch die Frauen, wie wir bei der EU-Wahl, wie das Isabel Rohner damals extrem gut herausgearbeitet hat, die Frauen, die ganz normalen Wählerinnen, stellt euch mal vor, die wählen nicht einfach links. Also ich bin ja jetzt mehrmals im Fernsehen gewesen, habe auch einige Interviews sonst gegeben und da wurde ich immer fassungslos gefragt von den Redakteuren, wie können Frauen für den Trump stimmen oder wählen?
Ja, sie machen ein Kreuz, ne?
Ja. Und dann, dann habe ich irgendwie bei Adam und Eva wieder begonnen, im Hinblick, dass Frauenthemen sehr viel wichtiger sind, als sie von allen Medien aufgenommen werden, dass Frauen die Mehrheit der Wählerinnen darstellen und dass Frauen sich nicht gerne als Etikett einfach verarschen und auf verschiedene Kandidatinnen einspielen lassen. Was bedeutete die radikale Identitätspolitik der Demokraten und also der Biden-Harris-Administration in den letzten 4 Jahren? Die bedeutete, dass beispielsweise der Staat für die Geschlechtsumwandlung eines Schwerverbrechers wäre aufgekommen. Das war explizit ein Kamala Harris-Vorschlag. Das wussten die wenigsten Menschen. Das bedeutete, dass eben Und das dürfen wir ja nicht sagen, weil jetzt, wir würden ja in einer ganz normalen Sendung total niedergeschrien, wie es auch in den sozialen Medien der NBC-Talkrunde gezeigt wurde, als ein schwarzer Journalist versuchte zu sagen, ja, Frauen mögen es halt nicht so, oder Menschen haben ein bisschen Mühe, wenn Boys, also wenn Jungs, und dann konnte er gar nicht den Satz fertig sagen, er wollte sagen, wenn Jungs in Mädchensport teilnehmen, weil sie ein großes Gefahrenrisiko für die Mädchen darstellen. Diesen Satz konnte er nicht sagen, weil er von einem weißen mittelalterlichen Mann niedergeschrien wurde, dass einem die Ohren wackelte, weil er gesagt hatte, dieser mittelalterliche, hochkarätige Journalist, they're not boys, I will not accept the transphobia. Also er konnte gar nicht Begriffe brauchen, ohne dass er als Hitler, Faschist, Nazi so niedergemacht wurde. Und ich fand es wirklich die Konstellation, oder? Ein weißer mittelalter Mann erklärt an einem jungen schwarzen Afro-American Journalisten, erklärt er die Welt. Also es war sowas von absurd. Und das bedeutet, also die europäischen Medien, unsere Medien haben nie amerikanische Podcasts gehört. Ich habe das schon mehrmals gesagt in den Folgen von der Die Podcastin. Ich habe immer Bulwark gehört, auf der ganz extrem linken Seite, und auf der Mitte-Seite Barry Weiss, der beste Podcast aller Zeiten mit Honestly. Und dann auf der ganz rechten Seite habe ich die Megyn Kelly Show. Die ist echt hardcore rechts. Sehr amüsant. Und Megyn Kelly ist diejenige, die den ersten Fall Me Too gegen Fox News gewonnen hat. Also die ist nicht zu unterschätzen. Und für sie war der Trans-Issue, die hat wirklich Millionen von Wählerinnen mobilisieren können. Weil der Trans-Issue, wo sie auch 2016 noch eine ganz andere Haltung gehabt hat, hat sie zu ihrem Steckenpferd gemacht. Und ich möchte das noch erklären, auch die Podcast-Szene wurde absolut vernachlässigt von unseren Medien dabei entscheiden. Früher haben die Lokalradios in den USA die Wahlen entschieden, jetzt entscheiden es die Podcasts. Leute, als Donald Trump bei Joe Rogan war, auch er ein ehemaliger Demokrat, und er sagt immer, ich war immer Demokrat, bis ich die Demokraten verändert habe. Ich habe mich nicht verändert, oder? Also viel linker geworden sind. Der hatte die 3 Stunden, als Donald Trump Joe Rogan harten Fragen sich aussetzen musste, 30 Millionen haben den Podcast gehört und den Video angeschaut.
Nur am ersten Tag.
Nur
am ersten Tag.
Ah, war das nur am
nur
ersten Tag?
Nur am ersten Tag.
Es ist umwerfend.
Nur
oder?
Am ersten Tag.
Ja.
Und
die
auch Davey Vance war ja bei Joe Rogan.
Der war
und
super.
Bei beiden.
Ja. 16 Millionen, ja.
Am bei beiden, Tag. Nein, nicht bei beiden, sondern bei den beiden. Trump und Rogan war das Trans-Thema. Ein wichtiges Thema. Auch das, weißt du,
das war sehr dominant.
Am Mittwoch, als ich dann gesagt habe, ehrlich gesagt, ich hätte drauf gewettet.
Ja.
Und als ich dann mit meiner schönen kleinen Forschung kam von Blueprint, ne, von den Demokraten selber, habe ich gesagt, das Thema war riesig, Identitätspolitik. Da gucken mich Leute an und ich denke dann immer, liegt das jetzt an mir? Nein, es liegt eben an unserer Art und Weise der Wahrnehmung.
Der Bubbles, also bei mir Bubbles. Auch, also weil die meisten, also weißt du, weil jetzt, also die Legacy-Media, die hören ja nicht auf. Also es ist absolut klar, Leute, Donald Trump hat wegen 3 Themen, und zwar 3 Politiken und nicht wegen seiner Person, sondern es war wirklich ein politischer Wahlkampf, den er geführt hat, und zwar knallhart. Er hat wegen 3 Themen gewonnen. Erstens wegen der Inflation. Also es ist unmenschlich, wie in den letzten 4 Jahren, und da schlägt mein Herz eben links, wie die Enteignung der unteren und mittleren Schichten nach der Pandemie und vor allem auch in den USA in der Pandemie fortgeschritten ist. Oder die kleineren und mittleren Gewerbe. Die waren in den wunderschönen Sprechaktmedien von Harvard und den Queer for Hamas nie ein Thema. Also Inflation war, it's economy.
Extreme Lebenshaltungssteigerungen in Amerika.
Genau, und da haben wir fast nie was gehört. Erstens. Zweitens, dann die Migration, die von der Biden-Harris-Administration tatsächlich 2021 wurden die Grenzen geöffnet. Das ist, sie wurden erst jetzt in den letzten Monaten dann geschlossen, dass sie gemerkt haben, das ist ein Riesenproblem. Ich nenne die Migration übrigens, die sogenannte illegale Migration, die nenne ich immer, das ist der Lieferdienst der Autokratien und der Diktaturen. Verstehst?
Nee.
Das sind, also, doch,
wenn du mich
die
so
Migration,
machst,
die Migranten und die Migranten sind ja mehrheitlich fast zu 90% Männer. Also in den USA sind es sind 60 und 40, also 60% Männer und 40% Frauen. Sie kommen in die USA, weil die USA ein wunderbares, freies, demokratisches Land ist. Die kommen aus Diktaturen. Mhm. Die kommen aus Venezuela beispielsweise, wo der Maduro trotz Wahlniederlage einfach mit linker, autokratischer Hand weiter regiert. Und deshalb sage ich Lieferdienst der Diktaturen, oder? Wenn wir überall westliche Demokratien hatten, überall westliche kapitalistische Demokratien, die eben da diese Elite abschaffen will, oder? Also die uns vormachen will, dass der Westen eigentlich ein Schuld an allem ist, oder? Und trotzdem wollen alle nach Amerika. Und deshalb sage ich, die ganze Migrationsbewegungen, das sind Lieferdienste der Diktaturen. Hm. Wenn die Demokratien wären, da würde niemand nach. Wieso wollen alle in die USA und nach Europa? Weil wir hier einen unglaublichen Wohlstand und Freiheit erkämpft
haben. Natürlich würde ich auch wollen.
Weil wir auf der Schulter von Heldinnen und Helden stehen. Weil wir tatsächlich viele Fortschritte, wir sind noch lange noch nicht so weit, wir können die Demokratie immer noch demokratisieren. Aber weil wir wirklich im Paradies leben, gerade aus Frauen. Es gibt keinen Ort dieser Welt, wo Frauen so frei sind wie im Westen. Wann merkt ihr das endlich, ihr linken Demokratieabschaffer? Also das Thema war Inflation, Migration und dann eben die Rechten gewinnen immer bei Kulturthemen. Und wir haben in den letzten Jahren, 8 Jahren, also es hat schon ein bisschen begonnen vor Trump, aber ich habe das im Trumpism, ein Phänomen verändert die Welt, eben gezeigt, weil wir in den letzten 8 Jahren einem Wahnsinn unterworfen werden von Wirtschaft, Medien und Kulturelite, die uns wahrmachen will, dass die Fiktionen, die richtigen Begriffe, die Sprachpolizei viel, viel wichtiger ist als jede demokratische Freiheit, als jede demokratische Partizipation. Und wir wurden mit Milliarden von Minuten, Codes und Themen überschwemmt, eben wie Gendersternchen oder sonstigem Bullshit, und haben die wichtigsten Themen vor Ort, weshalb beispielsweise mein Nachbar alle Bäume fällen kann, ohne dass dies von der linken Stadt München beanstandet wird, haben wir nichts gehört. Oder? Also die wirklich wichtigen Themen vor Ort oder eben über sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Wir haben nichts, es ist alles via Hintertüre wird das eingeführt. Wir werden von unseren Medien und Podcasts, wir werden quasi wie mit amtlichen Blättern, Behördenblättern seit der Pandemie gefüttert und dann kulturell mit Amerika-Themen, die uns eigentlich nichts angehen, weil wir ganz andere Themen gerade vor der Haustür liegen haben.
Ich habe mindestens 2 Punkte, die ich gerne ergänzen möchte. Ne? Zum einen Kamala Harris oder auch Biden, Harris haben sich ja sehr so generiert, wir stehen für Gleichberechtigung, wir stehen für die Rechte von Frauen. De facto hat aber Biden, und es war Biden-Harris Administration, am Day One Gesetze verabschiedet, Gesetze, die spürbar waren für alle Leute und die das Gerechtigkeitsempfinden empfindlich getroffen haben. Und das war Chapter 9, die
also
Änderung.
Also Title 9, ja.
Title 9.
Ja. Sorry, ich sage auch immer Chapter 9. Aber
wahrscheinlich habe ich das von dir oder du von mir. Sogar Title 9. Title 9. Also der eigentlich, der Title wäre gegen Diskriminierung, und dann gibt es verschiedene Gründe, die aufgelistet sind, welche Diskriminierung eben verboten sind. Und da war immer Discrimination wegen Sex, wegen Geschlecht. Und das wurde gestrichen und ersetzt durch Gender Identity. Yes. Und das war die Grundlage für das Problem im Sport.
Ja.
Und dieses Problem im Sport betraf den Spitzensport, den College-Sport, aber betraf eben auch die kleinen Fußballvereine
die
vor
Volksschule,
Ort.
Ja, und auch
ja,
Volksschule.
Und das, und also furchtbar. Das meine ich habe Familie in Amerika, mhm. und die haben auch gesagt, also sie haben gestaunt, in wie vielen Vorgärten auch tatsächlich Schilder standen mit Save our girls sports oder irgendwie no boys in girls sports.
Ja.
Das haben die Leute festgestellt als Änderung durch die Demokraten. Also wer hat uns verraten? Es waren die Demokraten. Ne?
Mhm. Mhm.
Und der zweite Punkt waren Männer in Frauengefängnissen. Und auch das ist natürlich existenziell. Grundlegend, wenn man sich das vorstellt.
Ja,
das,
es war
das
ja
betrifft
nicht.
Die,
ja, aber es ist ja nicht nur das. Kamala Harris hat explizit die Umwandlung von Straftätern in einen neuen Körper vom Staat bezahlen lassen. Das ist ja völlig pervers.
Ja, beziehungsweise sie hat in einem Fernsehinterview gesagt, dass sie das macht, dass sie dafür steht. Ne?
Ja, ja. Ja.
Noch ein zweiter Punkt. Mhm. Kamala Harris hat ihren Wahlkampf oder die Demokraten sehr stark in Richtung Frauen versucht auszurichten mit dem Hinweis, wir kämpfen für eure Abtreibungsrechte. Und da denke ich, nein, die Leute sind eben viel klüger. Die Bundesebene ist gar nicht zuständig dafür.
Aha, es ist eben, jetzt haben wir es doch gelernt, ja.
Ja,
absolut.
Nein, aber ja, das ist dieses, also ich habe letzte Woche, ne, also ich hab dies veröffentlicht mit Blueprint auf all meinen Social-Media-Kanälen, und hat mir eine Hörerin von die Podcasting geschrieben, ja, aber das wäre ja furchtbar, weil Trump hätte ja schließlich das Abtreibungsrecht gekippt.
Abgeschafft. Genau.
Und er hätte auch die Afghaninnen verraten, indem er abgezogen ist. Dann habe ich geschrieben, naja, ne. Also die Amerika ist halt unter Biden-Harris aus Afghanistan abgezogen, Fakt.
Mhm.
Und zweiter Fakt ist, nein, das amerikanische Rechtssystem ist einfach ganz anders als unseres.
Mhm.
Demokraten wie Republikaner haben sich einen Dreck darum geschert, in den letzten Jahrzehnten dafür zu sorgen, dass Frauen wirklich auf Bundesebene ein Recht haben auf Abtreibung.
Genau,
dafür
so
hätten
wie
sie
wir,
sich einsetzen können, beide.
So wie wir eine Fristenlösung haben, oder in der Schweiz beispielsweise.
Stattdessen gab es eben nur diesen Präzedenzfall, Roe Ward, Ward Roe. Und der Supreme Court hat genau das geprüft. Die haben nicht gesagt, wir sind gegen Abtreibung, sondern die haben gesagt, es gibt keine Gesetzesgrundlage dafür auf Bundesebene. Deswegen sollen die einzelnen Bundesstaaten entscheiden. Und, Wunder, oh Wunder, gleichzeitig, und ich habe in keiner Zeitung davon gelesen in Deutschland.
Richtig.
Gleichzeitig haben zur US-Wahl 10 Bundesstaaten in Amerika über Abtreibungsrechte für Frauen abgestimmt. Sehr demokratisch. Mhm. 7 haben es ganz klar angenommen.
Genau.
Ich habe bei dem einen, der das abgelehnt hat, das ist Florida, was mich erstaunt hat, nachgeguckt und musste feststellen, ja, aber da sprechen wir über 2/3 mehr, was erreicht worden hätte sein sollen.
Mhm.
Trotzdem, also die haben halt 57% erreicht und hätten 66% erreichen müssen. Das sind Riesenhürden. Das haben eben die Schweizer damals bei der Abstimmung über das Frauenstimmrecht, hätten die das auch nicht geschafft. Ne?
Ja. Also, und wir müssen wissen, was wir nie gehört haben, also weil ich höre immer dasselbe, oder? Also vor allem die linken Männer, oder? Die kommen auch auf mich. Afghanistan, du, oder? Also du, wie ihr in der Podcast erwähnt, fast jedes Mal Afghanistan, da ist Trump schuld. Nein.
Nein.
Sehr verehrte Damen und Herren, der Abzug und die Art und Weise des Abzuges ist eindeutig Biden-Harris, und die Art und Weise der Entwicklungshilfe ist Barack Obama. Also er hat nicht die wirtschaftliche Entwicklung in Afghanistan gepusht, sondern es sind alle Entwicklungshelfer und Helferinnen, die haben dann so nette DEI-Kurse veranstaltet in Afghanistan. Also Diversity, Equity and Inclusion. Also
was, im Ernst?
Ja, das ist ganz bitter. Wenn
und da wollten die Taliban nicht mitmachen?
Ja, nee, so nicht bei so diesen Gender-Sternchen-Kurse, das fanden sie dann doch nicht so toll, oder? Also da müssen wir den Schlussbericht eben sehen, also was hier an Milliarden vergraben wurde, wäre mit einer Marshallplan-Hilfe und einer Entislamisierung viel effektiver gewesen, oder? Also 1945 wurde Deutschland wirtschaftlich wieder aufgerüstet durch die Marshallplanhilfe, die wirtschaftliche Marshallplanhilfe und durch eine Entnazifizierung nur der Ideologie und der Elite, also viel zu wenig Nazis wurden verurteilt. Aber man wollte im Zuge des Kalten Krieges Deutschland nicht ganz zum Agrarstaat umwandeln, wie der Morgenthau dies hätte machen wollen. In Afghanistan fand überhaupt nichts statt, weder auf der Ebene eines Marshallplanes noch auf der Ebene der Entislamisierung, weil das muss man ja machen. Also wir kämpfen gegen den Islamfaschismus im Iran, in Syrien, also überall in der arabischen Welt, wo der Islam Staatsreligion ist, ist eigentlich eine islamofaschistische Institution und Angelegenheit, die jetzt Weltpotenzial hat. Und da möchte ich noch etwas zu Biden-Harris sagen, dass wir zwei Kriege haben, die uns an den Rand eines dritten Weltkrieges bringen, hat direkt mit Biden-Harris zu tun. Erstens mal hat Biden in der Pressekonferenz 2021 im Januar vor dem 2022 vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine gesagt, Russland wird nie auf die Nachfrage, also wird Russland, ist die Ukraine gefährdet, oder nach 2014 wird Russland einmarschieren. Das kann man auch nachlesen. In der wortwörtlichen Pressekonferenz sagt der Joe Biden, nein, auf keinen Fall, weil die Amerikaner und die Weltgemeinschaft dieses geniale Mittel der wirtschaftlichen Sanktionen hätten und finanziellen Sanktionen, also quasi der globalen Sanktionen, die Russland viel zu sehr schmerzen würden als Volkswirtschaft, dass sie nie in Russland in der Ukraine einmarschieren würden. Erstens, und dann fragt der Journalist nach, ja, heißt es, also wir machen nur wirtschaftliche Sanktionen und nicht militärische. Und dann sagte Joe Biden, militärisch wird sich die USA hier sicher nie einmischen, die wirtschaftlichen Sanktionen reichen. Sorry, das war das Geläut, pingelingeling. Einmarsch Russland. Und dann kommt das Zweite hinzu, weil die Sanktionen natürlich nicht gehalten haben. Weshalb? Weil gleichzeitig Biden-Harris den Iran-Deal geöffnet hat. Also den absoluten Boykott des Irans durch Trump rückgängig gemacht in einem sogenannten Atomabkommen. Also ich weiß nicht, nur Joe Biden hat wahrscheinlich in seiner Senilität noch daran geglaubt, dass man mit dem Iran über seine Aufrüstung diskutieren kann, was Iran wiederum ermöglicht hat, Milliarden an Ölexporten mit China und Russland zu verdienen. Was natürlich heißt, dass die Sanktionen gegen Russland überhaupt nie greifen konnten. Und es ging noch weiter. Iran hat dann sofort Russland Drohnen geliefert, die in der Ukraine eingesetzt werden. Und alles wurde finanziert von der Volksrepublik China, die ganz billig Gas beziehen konnten von Russland, weil sie sind ja nicht von den Sanktionen betroffen, und ganz billig Erdöl und sich so die Welt weiter untertan haben machen können.
Ja, und also Iran hat die Hisbollah und Hamas aufgerüstet.
Ja, also. genau. Mhm. Genau das Geld, das verdient wurde in den Islamofaschismus und die Auslöschung von Israel und eigentlich dem Westen investiert. Und ich finde, alle diese geopolitischen Zusammenhänge wurden zugunsten einer Emotionalisierung, Personalisierung und Skandalisierung in unseren Mainstream-Medien einfach völlig weggelassen, einfach ignoriert, ausgelöscht, oder? Also, und für das öffentlich-rechtliche Gelder zu zahlen, das ist eine Frechheit. Und Was noch viel schlimmer ist, ist, dass alle meine Freunde und Freundinnen, meine Kinder glücklicherweise jetzt nicht, weil die nämlich auch in den USA leben zum Teil und plötzlich gemerkt haben, ah, die Diskussion ist ja ganz anders. Ah, die News, die politischen Zusammenhänge zeigen sich ganz anders, als wir da von den Queer for Hamas hören, oder?
Aber weißt du, also ich bin...
Und das finde ich, und aber alle meine Freunde schreien mich an, sicher auch nach dieser Folge, schreien mich an, ich hätte keine Ahnung, das sei Trump, Trump sei ein Irrer, der gefährdet die Weltpolitik, mein Partner, der Angst hat vor einem dritten Weltkrieg, in 4 Jahren vielleicht überleben wir die nächsten 4 Jahre nicht. Und ich denke nur, in welcher Welt, respektive in welcher Bubble lebt ihr, dass ihr... dass ihr so viele Millionen Wähler und Wählerinnen einfach für dumm, faschistisch und unmöglich, also quasi nicht als Menschen behandelt.
Ja,
ich bin fassungslos.
Deine schöne Schilderung der Vogue-Szene mit deiner hohen Stimme, ne, vor einer halben Stunde, die funktioniert ja nur so, wenn sie sagen, alle, die nicht so sind wie wir, das sind eben die Faschisten. Und das haben wir gesehen, passierte im US-amerikanischen Wahlkampf. Das passiert jetzt in der Berichterstattung. Und weißt du, wo es mich persönlich auch wahnsinnig schmerzt? Ich gucke nämlich sehr gerne Satire-Sendungen. Ich liebe Satire. Ich finde Satire so ein feines Instrument. Ich habe über Satire promoviert. Und mir geht die Satire flöten in Deutschland. Weil die Satire nicht alle in den Blick nimmt. Weißt du? Witze werden nur in eine Richtung gemacht. Und ehrlich, ja, man kann natürlich viele Witze machen über Trump, soll man auch. Aber nur über Trump? Es ist ein bisschen wenig. Und ich habe wieder entdeckt, US-amerikanische Satire-Sendungen.
Ja, die sind super, gell?
Bill Maher, der alte linksliberale Kiffer, ne? Selber Demokrat, und er macht sich über alle lustig, und er war vor der Wahl, also er hat immer noch prognostiziert, Kamala Harris wird gewinnen, aber er war glasklar in seiner Analyse, was eine Rolle spielen wird, und auch seine Sendung jetzt nach der Wahl, das ist so gut und einfach Satire, worum es bei Satire geht, also auch wenn du nicht mehr weinen kannst, dann lache.
Ja, genau. Auf alle Seiten austeilen, und zwar in einer Art und Weise, die wirklich auch Informationen birgt. Bill Maher hat auch eine der besten Sendungen gemacht zu der sogenannten Müllfrage. Wir erinnern uns, Joe Biden hat die Wähler und Wählerinnen von Trump als Müll bezeichnet, worauf Donald Trump sofort bei den Müllmännern und Frauen angeheuert hat. Also der weiß natürlich schon, wie eine Wahlkampagne führen. Es war aber Donald Trump, der schon 2015 auch von Müll geredet hat an seine politischen Feinde. Also überall wurde Müll, Garbage, you're garbage, oder? Also das macht man auch nicht. Man nennt andere Menschen nie Müll.
Niemand.
Aber Bill Maher war großartig. Also nachdem er sich zuerst lustig gemacht hat, wirklich satirisch Garbage here, Garbage there, hat er einen exzellenten Monolog gehalten. Let me tell you about the real garbage in our oceans. Und hat dann einen Monolog gehalten, dass die wirkliche Müllfrage tatsächlich im Plastik liegt. Das Plastik, we live on plastic, dass Plastik verboten werden müsste. Dass Plastik eigentlich einer der größten Katastrophen unserer Gegenwart ist. Großartig, oder? Also, und das kriegt ein Jan Böhmer-Männchen überhaupt nicht hin. Oder? Also von dem her, wir schauen wieder US-amerikanische Satiren. Können wir noch ein Wort verlieren über den Niedergang der deutschen Ampel?
Ja, das war auch in der letzten Woche. In der letzten Woche war was los.
Genau, wir wachen auf mit der Wahl von Donald Trump und wir gehen ins Bett mit dem Zerfall der Ampel.
Ja, und ich bin der Ampel persönlich dankbar, aus mehreren Gründen, weil ich fand, jetzt hat es endlich ein Ende. Ja. Ne, jetzt inzwischen steht auch fest, wann der Wahltermin sein wird im Februar. Das finde ich alles sehr positiv, aber es hat mich persönlich auch ein bisschen gerettet, weil an dem Abend, als die Ampel platzte, saß ich in einem Zug fest.
Oh nein!
Mit Baum auf den Schienen. Ne?
Ja.
Und,
ah ja, so eine dieser deutschen, ne? Züge. War, ja, genau. Baum auf den Schienen.
Auf dem Weg aus Hessen zurück nach Berlin und ich brauchte wirklich ewig, aber ich habe die ganze Zeit Berichterstattung geguckt und das hat es mir ein bisschen versüßt. Also mir kam dann, weißt du eigentlich, mein Lieblingswort auf Amerikanisch, auf Englisch ist Schadenfreude.
Yes, Schadenfreude.
Ja, es erfüllte mich ein bisschen mit Schadenfreude.
Ich sage ja, das war
die Schadenfreude auch nur auf Englisch aussprechen. Ne?
Ja, ich hab ja im Geheimen gedacht, das ist nur, weil Isabel Rohner ja nie an Demonstrationen teilnimmt. Und die Göttinnen so entzückt waren, dass Isabel Rohner dieses Jahr schon zum zweiten Mal
an einer Demonstration,
zum dritten Mal, ja noch schlimmer, zum dritten Mal an einer Demonstration teilnimmt, dass die Göttinnen beschlossen haben, also wir müssen ein bisschen Satire haben, jetzt müssen wir doch die sehr mutige und engagierte und unglaublich kluge Isabel Rohner quasi belohnen mit ihrer Kritik an der Ampelregierung und dem fürchterlichen sogenannten Selbstbestimmungsgesetz und lässt die Ampel platzen. Also eigentlich bist du
bin
dafür.
Bin ich schuld.
Ja. Ich möchte aber noch etwas sagen wegen der Ampelregierung. Also ich finde es wahnsinnig bitter, weil ich habe in die Podcastin, die Wahlanalyse 2021 so begonnen, die Normalität hat gewonnen, weil Deutschland quasi Bund gewählt hat. Die AfD hat viel weniger auf Bundesebene gewonnen, als ihr prognostiziert wurde und als ihr von den Medien immer hochgeschrieben wurde, im antifaschistischen Bemühen und so weiter und so fort, oder? Und ich war sehr beruhigt über das Bundestagswahlkampf, also Bundestagsergebnis, weil es die Buntheit in unserer Wähler- und Wählerinnenschaft zeigt. Ja. Und was ich absolut als Schweizerin und jetzt deutsche Staatsbürgerin nicht gutieren kann, ist diese deutsche Art, am Amt zu hängen, statt für das Land zu kämpfen. Und das ist mir so bewusst geworden mit diesen drei Typen, die sich da irgendwie beschimpft haben, dann die Journalisten, die dann irgendwie einen Emotionsausbruch von Scholz kommentiert haben, der vom Teleprompter gelesen hat, oder irgendwie diese Personalisierung der Politik, das ging mir so auf den Keks. Ich hätte so gerne mal eine Expertin gehabt, die diesen Herren, den Journalisten und den Politikern endlich mal den Kopf wäscht und sagt, es gibt in Europa wunderbare Koalitionsregierungen, unter anderem in der Schweiz. Also wir mussten das auch immer wieder erkämpfen, Konkordanz. Und zum Beispiel die SVP, die wurde jahrelang nicht an der Regierung beteiligt, also die Rechten nicht beteiligt, weil sie einfach kein Personal haben. Und ich finde schon, also wieso ist es in Deutschland nicht möglich, dass das Amt immer an vorderster Stelle steht, statt das Land. Ich finde das absolute Katastrophe.
Auch das, ehrlich gesagt, hat sich verschärft in den letzten Jahrzehnten.
Keine Rücksichtskultur.
Und hat etwas mit auch Mediendemokratie zu tun, leider. Und ich danke dir für deinen Hinweis, weil auch ich und viele in meinem Umfeld, wir hatten eigentlich große Hoffnung auf diese Ampel, diese Zusammensetzung. Ich fand das ganz, ganz spannend.
Ja, absolut.
Gerade auch im Zusammenspiel der Grünen mit der FDP. Das, ich hätte darin Potenzial gesehen, aber in der Schweiz kennen wir auch einfach eine grün-liberale Partei. Ne?
Genau.
Das liegt natürlich auch daran. Ja, also ehrlich gesagt, ich hoffe, dass wir das jetzt auf die Reihe kriegen, sehr schnell eine vernünftige Regierung wieder an den Start zu bekommen. Weil natürlich ist es überhaupt nicht gut, so einen Leerlauf zu haben. Und auf Leerlauf läuft es ja hinaus.
Nein, Deutschland, das müssen wir jetzt hier einfach schon auch mal besprechen. Also, auch da höre ich von meinen Freunden und Freundinnen, nein, nein, die Zahlen sind gut und popopo und so. Nein, also Deutschland hat so viel Investitionen vermasselt in die Infrastruktur, hat ein unfassbares Migrationsproblem, oder? Also quasi punkto Integration, wo sie sich enorm viel abschauen könnten, in der Schweiz oder in Dänemark beispielsweise, dass wir innerhalb von Europa eine Regierung haben sollten, die tatsächlich Europa auch voranbringen könnte. Und das ist seit Angela Merkel eigentlich nicht mehr der Fall. Also Angela Merkel war auch nicht eine sehr tolle Europäerin, aber darüber können wir uns ein andermal streiten.
Ja, gibt es die Punkte, die wir vorher herausgearbeitet haben. Ja. Also Punkt Wirtschaftskraft. Ja. Dazu gehört ja Infrastruktur auch, Verlässlichkeit, wenn ich die Deutsche Bahn nehme. Ne? Also, Entschuldigung, Martin. das wird eine Rolle spielen. Thema illegale Migration wird eine Rolle spielen und Thema Identitätspolitik auch.
Genau, weil die Frauen immer noch die Mehrheit der Wählerinnen sind. Und da möchte ich auch noch etwas über die Berichterstattung bringen von Giorgia Meloni. Auch Giorgia Meloni wird immer mit Björn Höcke auf ein Bild gesetzt, die Faschisten, und mit Orban, die Faschisten regieren Europa. Wer ständig Faschismus schreit, ist wie beim Wolf. Wer ständig Wolf schreit, da kommt dann niemand zu Hilfe, wenn die Faschisten wirklich an der Macht sind. Ich kann es nicht mehr hören. Giorgia Meloni hat explizit jede Zusammenarbeit auf europäischer Ebene mit der AfD ausgeschlossen, die eben nicht Giorgia Melonis Partei ist. Oder? Also ich finde dort immer unterscheiden. Ich finde auch Kickl in Österreich, die FPÖ, der also meiner Meinung nach, der kann als Person nicht an einer österreichischen Koalitionsregierung teilnehmen, weil er einfach ein Rechtsextremer ist und ein Rechtsradikaler und darüber hinaus eine Person, mit der man keine Politik machen kann. Das kennen wir. Jedes europäische Land hat Geschichten von Koalitionsregierungen, die nicht nur die entsprechenden Parteien sein sollen, sondern auch ein Personal haben müssen, das zusammengeht, oder? Und das enttäuscht mich vor allem am Zerfall der Ampelregierung, respektive an der Ampelregierung, wie sie dann bestand. Das Personal der Ampelregierung. Wir haben von der fiesen Maus, der Lisa Paus, schon mehrmals geredet, oder von Marco Buschmann, der jetzt ein Liedlein getrellert hat zum Abgang der Ampel. Wir haben schon auch von Faeser, also wir haben schon mehrmals darüber geredet, dass es auch einen Riesengraben gibt zwischen den Anforderungen der Ampelregierung und dem zur Verfügung gestellten Personal. Und da krankt Deutschland wirklich, also so wie ich das sehe. Und eben, es krankt daran, weil die Menschen eher am Amt hängen als am Fortkommen von unseren wunderbaren westlichen, bürgerlich-kapitalistischen, sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten.
Wohl wahr. Ich habe aber noch eine ganz tolle Nachricht und die will ich jetzt trotzdem noch bringen, weil wir uns ja in diesem November nicht so häufig zusammenschalten können. Ist ja auch egal, wenn wir heute ein bisschen länger sind. Und zwar gibt es eine gute Nachricht. In Mülheim am Main wird es 2025 den bundesweit ersten Hedwig-Dom-Platz geben.
Ach,
und das ist wirklich eine gute Nachricht. Wie kam es dazu? Unser Hedwig-Dom-Trio ist im letzten März zum Internationalen Frauentag in Mülheim am Main aufgetreten und bei jeder unserer Veranstaltungen werben wir dafür, dass die Kommunen, die allesamt immer über eine Goethe- und Schillerstraße verfügen, obwohl Goethe und Schiller diese Kommunen zu 99% nie zu Gesicht bekommen haben, dass sie doch bitte eine Straße benennen nach Hedwig Dom oder einen Weg oder einen Platz oder eine Schule oder einen Flughafen. Wir sind da ganz flexibel. Und wir haben in den letzten 15 Jahren, ich glaube, 11 Straßen und Wege mit auf den Weg gebracht, aber noch keinen Platz. Und jetzt Mülheim am Main hat beschlossen, einen ganz zentralen Platz, wo ein
Spielplatz drauf ist, wo Bänke stehen, wo sich Menschen treffen, wo sich Generationen treffen, nach Hedwig Dohm zu benennen. Und ich finde das so, so toll.
Ja. Ich verneige mich vor dem Hedwig Dohm Trio. Ihr seid immer wahnsinnig toll auf der Bühne. Ich werde euch gerne 10, 12, 15 Mal zuhören. Es ist so toll, das Stück, das ihr zusammen erarbeitet habt, wie ihr auf die Tournee geht und welche großartigen Erfolge ihr für die Heldin, auf deren Schultern definitiv wir stehen und sie immer wieder feiern sollten, für diese Erfolge für die Heldin Hedwig Dohm erreicht habt. Also vielen, vielen Dank von mir aus und sicher auch von all unseren Hörern und Hörerinnen. Ihr seid großartig an das Hedwig Dohm Trio und an die Organisatorinnen des neuen Hedwig Dohm Platz.
Ja, und du erinnerst mich, dass ich noch sagen muss, diese tollen Demonstrationen weltweit, ne, gegen das Selbstbestimmungsgesetz, ja, die haben wir zu verdanken. Ich will es nennen, weil sonst kriegen die nicht die Ruhm und Ehre, den sie brauchen und verdienen. Lasst Frauen sprechen ist die eine Initiative und die andere ist L-Squad Berlin. Und den verdanken wir wirklich ganz, ganz viel.
Und wir werden sie verlinken und bitte für Weihnachten auch Geschenke bereitstellen, finanzielle Unterstützung, falls sie sich das leisten können. Und ich würde auch noch das Hedwig Dohm Trio in allen drei Namen erwähnen. Isabel Rohner,
Nicola Müller und Gerd Bührmann.
Ja, genau, die sind natürlich enorm wichtig. Und eben ladet das Hedwig Dohm Trio ein. Es ist wirklich fantastisch. Es ist einer der wirklich tollen Kultur- und Theater-Events, des Besten eigentlich, das ich dieses Jahr gesehen habe. In dem Sinne.
Ach, liebe, liebe Regula La Stempfli, großartig war's. Vielen Dank. Auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.